PPR, Superflex, Tight End Premium. Justin Herbert oder Lamar Jackson?
Justin Herbert.
Gut, dann Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, schön dich wieder zu hören, zu sehen. Wir haben uns ja letzte Woche auch schon gesehen. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer hat uns auch gesehen. Wir haben ja kurzfristig statt unserer Folge einen bei einem Livestream mitgemacht, der für die Downset Talk Bundesliga aufgenommen wurde mit einem kleinen Mockdraft. Hat Spaß gemacht. Wie geht's dir denn mittlerweile?
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, genau. Ja, aber mir geht's gut. Alles im Griff.
Sehr gut. Wir sind alle heiß auf die erste NFL-Woche.
Ja, also so langsam kommt so ein bisschen Vorfreude, muss ich sagen. Ich war selten so im NFL, so wenig im NFL-Fieber wie dieses Jahr. Aber morgen Abend steht noch unser Live-Draft der Keeper-Liga traditionell immer am ersten Spieltag quasi, also am Abend vom ersten Spiel an. Und da wird der Hype auf jeden Fall wachsen. Da habe ich schon echt Bock drauf. Immer eine coole Truppe und ja, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
Sehr geil. Ich bin gespannt, die Ergebnisse zu sehen. Ich habe schon gehört, dadurch, dass du Keeper 2 Jahre lang behalten darfst und sie pro Jahr nur eine Runde nach oben gehen, bekommst du schon den Jamar Chase in Runde 7 Start.
Ja, genau. Ich hab da einen kleinen Boost, muss ich sagen, aber ja. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, wie viel da bin ich denn letztes Jahr geworden? Dritter. Ich bin 2 Jahre in Folge Dritter geworden. Stimmt. Es gibt immer so ein Mini-Helmet. Und jetzt muss ich eigentlich mal was anderes außer Dritter werden, weil ich will nicht schon wieder ein Mini-Helmet haben. Ich hab jetzt schon 2 im Regal stehen. Und ja, da muss auf jeden Fall mal was anderes her. Und der letzte muss immer ausrichten. Ist immer auch ganz witzig. So, und dann der erste gewinnt auch ein Trikot. Ich weiß gar nicht, der zweite gewinnt, glaube ich, auch noch irgendwie einen Gutschein oder sowas. Genau, oder ein Pulli oder sowas in die Richtung. Ja. Ja, aber das ist immer ganz cool. Ja.
Ja, finde ich sehr witzig, das Ganze, ehrlich gesagt, also dass ihr da, dass es auch kleine Preise zu gewinnen gibt. Jetzt muss es aber was anderes geben als den Mini-Helmet, ja. Aber ist doch auch okay. Also das sind Luxusprobleme, wenn man 2-mal Dritter geworden ist schon, dann kann man sich natürlich, man strebt immer noch Höherem, aber das ist doch auch ganz cool. Gar nicht zu viel zu uns. Ich glaube, wir haben heute wieder eine ganze Menge auf der Uhr. Ich würde sagen, wir starten gleich rein mit den News, die uns so diese Woche ereilt haben. Leider mal wieder für die Fantasy-Landschaft keine so astreine Woche. Irgendwie, es verhagelt einem direkt schon wieder den absoluten Hype um das ein oder andere Team, das man so in Sleeper managt. Travis Kelce, Hyperextended Knee. Jetzt ist es nur ein Bone Bruise, eine Knochenschwellung, glaube ich, ist das. Die sollte ihn, also höchstwahrscheinlich hält sie ihn diese Woche schon raus. Durchaus auch nicht unwahrscheinlich, dass er Woche 2 noch verpasst. Ab Woche 3 soll es eher wahrscheinlich sein, dass er wieder spielt. Und je nachdem, was man da so sieht an Vergleichen von anderen Spielern, kann es sein, dass die ein oder andere Woche dann noch ein bisschen limitierte Production ist. Wobei man da vielleicht auch gar nicht zu sehr von anderen auf Kelce schließen sollte. Das wird man dann sehen. Das ist natürlich schlechte News dazu. Cooper Kupp, Hamstring-Issues, die wohl ein bisschen schwerwiegender sind als ursprünglich angenommen. Phil, wie viele Teams sind schon beschädigt bei dir und wie angefressen warst du jeweils, als du die News gelesen hast?
Ja, also hat mich schon schwer getroffen. Kelce ist nicht selten in meinen Teams und auch Cooper Kupp, also irgendwie gefühlt in jedem Contender-Team ist irgendwie einer von beiden und natürlich auch in der Downset Talk Bundesliga habe ich in Runde 1 furios Cooper Kupp zum Start gedraftet, also naja, hätte für mich besser laufen können, also hat mich schon ein bisschen geärgert und mitgenommen, aber natürlich, man lässt sich nicht unterkriegen, Da muss Ersatz geschaffen werden, beziehungsweise Next Man Up Mentality gilt dann natürlich. Und dann muss eben statt Kelce Joan Johnson in die Startelf rücken und regeln.
Ja. Ja, genau. So geil. Ich habe, was letztens, ich habe so ein geiles Video gesehen, wie jemand sich, also so Brokkoli isst, rohen Brokkoli einfach und dann quasi sich so verarscht damit, dass das voll gut wäre, und dann quasi während dem Essen immer an
Ja.
der Schokolade riecht.
Ja, das kenne ich auch.
Und dann so, und dann stand so drüber: When you put in Juwan Johnson for Travis Kelce into your lineup to replace the production. Ja, also richtig geil. Es ist wirklich ein Riesenpain, den man da jetzt hat mit Travis Kelce als im Team hat, und das gleiche halt Cooper Kupp, ne? Also das sind natürlich schon schwere Schläge, Contender. Wir sagen es ja selber auch, man kann, so, also Tiefe ist generell schon eher was Überschätztes in Fantasy. Keiner kann so eine Tiefe anhäufen, dass er solche Spieler ersetzen kann. Und fast schon egal, wie man vorgesagt hat, wenn man jetzt kein absolutes Megateam hat und noch die, also weiß ich nicht, jetzt Stefon Diggs dessen vor der Bank bringen kann, dann ist das einfach für die eigenen ein deutlicher Schlag. Muss man mal sehen. Es wird auf jeden Fall bei Cooper Kupp, glaube ich, noch ein bisschen, ist es ein bisschen beängstigender als bei Kelce. Zumindest ist es im Moment so ein bisschen der Eindruck. Wir werden es weiter verfolgen. Noch schlimmer, die ganze Situation um Jonathan Taylor. Kein Trade zustande gekommen. Die Colts mit absolut realistischen Erwartungen, dass sie Jalen Waddle plus einen Second bekommen von den Dolphins. Oder wer war die Alternative? Es war noch der Guard plus ein Second, oder es war noch ein dritter Spieler. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, ich glaube, es ist ziemlich klar gewesen, die Colts wollten Jonathan Taylor nicht traden. Sie wollen ihn gleichzeitig auch nicht bezahlen, zumindest nicht zu dem Preis, den Jonathan Taylor sich vorstellt. Was glaubst du, spielt Jonathan Taylor dieses Jahr für die Colts, oder ist die Situation komplett verfahren und es läuft auf ein Hold-In, glaube ich, nennt man es, wenn er da verletzt auf der Pup das ganze Jahr verbringt, hinaus?
Ja, boah, schwierig zu sagen, aber ich glaube irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann einen Vertrag bekommt von den Colts, irgendwas, also dass er dann spielen wird.
Hoffen wir es. Also so ist es auf jeden Fall ganz mager. Er verpasst safe die ersten 4 Wochen. Wo draftest du ihn? So, wenn es jetzt so Richtung, wenn du jetzt, also jetzt gibt es ja viele Redraft-Ligen. Morgen Keeper-Liga wird er wahrscheinlich nicht gekeept, schätze ich mal. Ab wann wird er hier für dich interessant? Gut, Keeper natürlich ein bisschen in, da hat es ein bisschen was fürs nächste Jahr, aber ab wann würdest du in Redraft zugreifen?
Ich sag mal so grob irgendwie, boah, Runde 6, 7 irgendwie so in der Range
Ja.
wahrscheinlich. Je nach Liga, ne? Aber ja, in der Range würde ich wahrscheinlich zupacken. Ja, also genau, gekippt ist er nicht.
Für dich dann jetzt ein Dynasty by Low Kandidat?
Ja, schon. Also ich gehe da jetzt nicht, wer weiß, was für ein Preis für aus. Ne? Also grundsätzlich, Taylor ist kein uninteressanter Spieler. Aber es ist wie immer bei Running Backs, ne? Dann ist ein gewisses Alter erreicht und dann ist eine gewisse Skepsis sicherlich angebracht, auch wenn Taylor ein guter Spieler ist und auch bestimmt noch mal ein, zwei gute Jahre im Tank hat. Das sehe ich auf jeden Fall. Aber ja, was gibt man für ihn aus? Ne? Vielleicht im Rebuild-Team kann man mal gucken, wenn man da wirklich einen alten Producer abgeben will oder einen Producer abgeben will, dann gegen Taylor irgendwie wäre schon eine Möglichkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie in Rebuild will, habe einen Nick Chubb oder sowas auf dem Roster oder so, das würde ich dann schon machen, ne?
Ja, absolut. Aber auch ich würde hier nicht überbezahlen, denke ich. Oder wäre hier nicht total heiß drauf, jetzt die Riesen-Buy-Low-Opportunity zu sehen. Ja, wenn es eine gibt, auf jeden Fall. Sowas wie Nick Chubb in Dynasty, denke ich, kann man als Buy-Low dann schon durchgehen lassen. Kann auch für den anderen ehrlicherweise echt eine gute Alt also ein guter Move
Ja.
sein, wenn derjenige ein Contender ist, auf die Production von Taylor gesetzt hat, dann zu sagen: Komm. Ja, mag sein, dass das in einem Jahr ein anderer Value ist, aber Nick Chubb kann dich halt hier zur Championship tragen dieses Jahr. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Und zwar haben wir eine ganze Menge Hörer-Trades heute noch für euch dabei. Wir müssen ein bisschen was aufholen natürlich und starten, weil wir auch in unserer letzten Folge dazu sagen, und starten daher mit dem ersten Deal, der kommt von Dumpway. Er sagt, das ist eine 12er Superflex PPR Liga ohne Tight End Premium und mit IDP Spielern, Max Emotion Scoring dabei und es sind 10 Offense, 9 Defense Starter, relativ tief. Er sagt, ich bin klarer Contender und wollte mir meinen ersten Garrett Wilson Share sichern. Picks würde ich als mitbewerten. Er bekommt hier zu Garrett Wilson dazu nämlich noch einen 24 Second und 25 Third. Abgegeben hat er dafür Kenny Pickett und Kenneth Walker. Phil, deine Einschätzung?
Ja, No-Brainer Wilson-Seite, ne? Also ich sehe Wilson hier weit über dem Paket und ja, die Picks, die zurückkommen, sind dann nochmal on top. Also No-Brainer für die Wilson-Seite. Ich selber habe jetzt, um da mal ein bisschen einzuhören, ich habe selber vor kurzem dieser Woche einen Trade gemacht, habe für Garrett Wilson getradet und habe dafür ausgegeben Jordan Addison, einen First-Round-Pick und Pat Freiermuth. Das ist eine 14er Liga, ja. So, ne, aber, also, und ich habe schon echt viel, also bin absoluter Contender, habe richtig guten Roster, kann mir das auch erlauben, aber wie gesagt, das ist ein Premium-Preis dann halt und das hier ist halt nichts Großes.
nee, das ist deutlich zu wenig für Garrett Wilson. Würde ich mitgehen. Hoffentlich hast du jetzt mit Pat Freiermuth nicht dein Luxus-Backup für Travis Kelce abgegeben.
Nee, tatsächlich habe ich Njoku in der Liga, deswegen.
Okay. Ja, gut. Nee, klarer Deal hier. Lass uns gleich zum nächsten weitergehen. Der kommt von The Hail Mary, 12er Superflex Liga, auch mit 10 Startern. The Hail Mary bekommt hier, so, das sind jetzt ein paar mehr Spieler, größerer Trade, muss man sagen, Geno Smith, Darren Waller, DJ Moore und Miles Sanders. Abgegeben dafür Trey Lance und Cole Kmet und dazu auch noch einen 24 First, zwei 24 Seconds und 24 Fourth. Ja, also auch hier meilenweit den Trade gewonnen, muss man sagen. Trey Lance hier anscheinend noch gut verkauft. Das war Anfang August. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war eigentlich schon ziemlich klar, dass er das Starterduell gegen Brock Purdy verliert. Daher Wahnsinn, dass der Gegner oder Gegner, der Trade-Partner hier, Trey Lance, wahrscheinlich noch ziemlich hoch gewichtet hat. Im Endeffekt ist es hier ein First, jetzt sag ich mal, 3/3 und irgendwie ein bisschen Crap oder so. 3 Seconds und ein bisschen Crap. Und dafür bekommst du Smith, Waller, DJ Moore, Sanders. Das ist viel zu viel. Also in dem Deal sind irgendwie DJ Moore und Miles Sanders for free dabei und sogar noch ein bisschen mehr. Also ja. Easy Money.
Ja, da gibt man jetzt nicht viel ab für das Paket, denn ja. Da werden wir.
Nächster Deal kommt von Mr. Krabs. Er sagt, hallo ihr beiden, hier ein Trade aus einer 12er PPR Superflex mit festem Titan-Spot. Zur Einordnung von meiner Seite aus habe ich meinen Kader mitten im Nirgendwo gesehen und wollte daher ältere Producer abgeben und Rebuild einsammeln. Auf der anderen Seite steht übrigens unser Hörer Swiss Guy und er sagt, mein Team greift an, ich hoffe mit Sanders die Running Back Position weiter zu verbessern, mit Dix und Cup bereits im Team, gutes Wide Receiver Duo, Quarterback habe ich Burrow Mahomes. Also was passiert hier? Mr. Krabs gibt ab. Okay, ich sehe gerade, es ist ein Drei-Team-Trade. Ich werde jetzt nicht jede Seite vorlesen, wir fokussieren uns auf Mr. Krabs. Der bekommt Cortland Sutton, einen First und zwei Seconds, gibt dafür ab Tyler Lockett, Evan Engram, James Conner, Miles Sanders und zwei Fourth Round. Phil, was sagst du da? Reicht das als Gegenwert für das Paket?
Ja, also Lockett, Sutton sehe ich irgendwie gleich auf irgendwo, in einer Range auf jeden Fall, sehe ich keinen großen Unterschied. Und dann hast du einen First, zwei Second für Engram, Conner, Sanders und zwei Fourth. Finde ich auf jeden Fall völlig in Ordnung. Von den Spielern ist für mich keiner unbedingt ein First-Rounder wert. Und dementsprechend finde ich völlig okay, das so zu machen, wenn du ein Rebuild gehen willst. Und das sind alles Assets, die eher kurzfristigen Wert haben. Und dann gehe ich auch mit den Picks.
Ja, finde ich auch gut. Also da ist keine Wertsteigerung bei den Spielern mehr drin. Das sind interessante Spieler für Contender. Die können sich die mal reinholen, um einfach die Production mitzunehmen. Man sieht das ja, sind so Mid-Round-Running-Backs auch dieses Jahr in Redraft, die ganz interessant sind, die einfach gute Rollen haben in Teams und da Volume is King, wenn sie fit bleiben, kannst du dich gut auf deinen Arbitrum-Spot stellen.
Ja, völlig, also ich mag die Spieler auch vom Wert her, nur einfach, ich finde es auch okay, wenn du mitten im Nirgendwo bist, will ich ja die Production irgendwie loswerden, dann sie wegzutraden, ist halt der richtige Move. Also das muss man.
Ja, und sie werden nicht mehr wert. Nee, die werden solide liefern, aber da wird keiner auf einmal sagen, oh ja, James Conner, jetzt, den habe ich ja total übersehen. jetzt bezahle ich auf einmal einen First für ihn. Ja, es wird nicht passieren. Von dem her, hier, glaube ich, gut am Value verkauft. Jetzt haben wir zur Abwechslung mal von Dead Boy ein Startup Draft, Trade dabei. 12er ist eine 12er PPA Superflex mit 0,5 Titan Premium, aber ohne festen Titan Spot mit 9 Startern. So, der Deal ist mal, dass der 9-11 ertradet wird für den 11-01 und 15-0. Jetzt muss man sagen, der Trade findet ja in aller Regel dann statt, wenn ein Spieler an Bord ist.
Ja, hier war
Dead Boy ist hier für Dallas Goedert hochgegangen und wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was für Spieler da eigentlich dann gepickt werden, und daran würde ich es jetzt auch nicht messen. Das heißt, findest du, ist es okay, den 11-01 und 15-01 abzugeben, um Dallas Goedert an 9-01 zu draften?
Ja klar, völlig in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht super hype bei Dallas Goedert in so einer Liga, aber allemal besser als die zwei irgendwie Receiver 4 oder 5, die man da in der Range bekommt. Also von daher, klar, sehe ich gar kein Problem, würde ich auch auf jeden Fall machen.
Agreed. Und damit können wir auch schon weitergehen. Das ist auch sehr eindeutig. Denn generell vielleicht dann noch den Einsatz dazu. Hier geht man eine Runde rauf oder ein bisschen mehr als eine Runde rauf für den 15-01. Ja, all day long. Also gut. 15-01 ist dann wirklich absolut. Da sind wir im Bereich von einem Drittrundenpick unterwegs. Sind schnell getradet. Nächster Deal kommt von Schmitzer. Bin mal gespannt auf eure Meinung. Ist eine Superflex-Liga mit 11 Startern. 2 Running Back, 2 Wide Receiver, ein Titan und 4 Flex-Spots. Ist eine tiefe Liga mit vielen Bench-Spots und auch noch Taxi. Sehe mich unter den Top 3 bis 4 Teams, war allerdings ziemlich top-hip. Schmitzer bekommt hier CeeDee Lamb, George Pickens, ein Second, ein Fifth und gibt dafür ab Ja'Marr Chase und einen Third. Das finde ich jetzt spannend, muss ich sagen. Ich kann dazu sagen, ich hätte es nicht gemacht. Ich würde hier bei Ja'Marr Chase bleiben. Mark, absolut darin liegen. Ich bin kein George Pickens-Fan. Das ist für mich einfach, das kann gut gehen. Wenn George Pickens ein guter Starter in der Liga wird, dann war es das wahrscheinlich wert, weil der Production-Unterschied zwischen Chase und Lamb wahrscheinlich gar nicht so groß ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch super hyped auf Ja'Marr Chase dieses Jahr in der Bengals-Offense und finde, dann dafür auf Lamb runterzugehen, um dann so einen soliden Producer und ich meine, der Second, das ist ja am Ende immer noch ein Dartpfeil irgendwie, den würde ich, den gewichtig in einem Deal, bei dem es um Ja'Marr Chase geht, gar nicht. Deswegen, mir reicht es nicht, würde ich sagen, um runter zu
sein. Was würdest du sagen, wenn da statt Pickens einen random 24 First steht? Sag mal mit, wir nennen ihn mal mit.
Ja, Lamp ist natürlich schon auch Elite, deswegen ist schon okay. Ich glaube, dann würde ich es machen. Aber ich glaube halt nicht dran. Kriege ich den mit First für Pickens auch wirklich? Also,
das ist also halt die Frage. Ich glaube schon. Ich glaube schon, wenn du den Second hier jetzt auch nicht values, dann könnte man auch sagen, okay, bündel Pickens mit einem Second und hol dir dafür den First.
Ja.
So, als Beispiel so.
Ja. Und ich habe jetzt schon wieder einen Schritt weiter gedacht und gedacht, wenn ich da jetzt einen First und einen Second hätte, kann ich für einen First und einen Second dann vielleicht von irgendjemandem noch einen guten Producer bekommen. Ja. Weißt du, kriege ich dann einen, klar, jetzt vor der Saison werde ich dafür Tyreek Hill nicht kriegen oder einen Stephon Diggs oder einen Cooper Kupp. Den kriege ich jetzt vielleicht schon wieder dafür. Ja, Eckler. Aber so, weißt du, so jemanden, wenn ich so jemanden jetzt in das Paket reinschreibe noch, dann wird es sehr interessant.
Also ich glaube, value-technisch ist das auf jeden Fall ein fairer Deal. So viel würde ich schon mal sagen. Und ich verstehe auch den Gedanken, wenn du zu top-heavy bist oder so. Klar, ja. Pickens ist streitbar. Bin ich dabei, also ich mag Pickens, aber ich verstehe auch schon, wo du damit herkommst, so. Ich wüsste auch nicht, ob ich den gemacht hätte oder nicht, aber, also ist, wie gesagt, ist ein even Deal und kann man auf jeden Fall machen, so, ne, ist jetzt, muss man dann immer sehen, ob man lieber die eine oder die andere Seite hätte.
Ich bin gerade mal auf Keep Trade Cut gegangen, um nur zu sehen, wer da rund um ihn und der Receiver über ihm ist Say Flowers, der unter ihm Quentin Johnson. Ja, Pickens? Ich finde halt in dem, sorry?
Bei Pickens?
Ja.
Ja gut, aber für die wirst du ja erstmal First wahrscheinlich bezahlen müssen. Also wird jetzt keiner Quentin Johnson einen Second schon abgeben, nehme ich an.
Ja, gut, das ist ja klar. Aber also um hochzukommen, ich sage da Christian Watson zum Beispiel, der ist schon nochmal ein Stück drüber, kann man, also der ist schon ein bisschen mehr wert. Oder dann, ja, also so in bekommst du es dann, Pickens und ein Second, bekommst du dafür vielleicht, wenn ich hier so drauf gucke, einen DK Metcalf.
Ja, guck mal. Also,
Das wäre dann so ein Ding, wo ich sage, wenn das, wenn der da drin wäre statt Pickens und Second, dann würde ich, dann hätte ich den Deal instant auch angenommen.
Ja. Ja, also ist schon, ich finde schon, ich finde das halt einfach, und da
ja,
kann
ja.
man, also es ist halt auch echt persönlicher Stimmt. Geschmack einfach.
Genau, genau. Und ich will auch gar nicht zu sehr in Player Takes am Ende. Es muss ja auch dabei nicht bleiben. Deals, gerade wenn man jetzt hier Contender ist, dann würde ich halt eher, glaube ich, dazu tendieren, Pickens vielleicht zu verkaufen, weil ich nicht auf eine nicht eine große Breakout-Season-Offense erwarten würde, dass er dir die wirklich die Production. Ja. Dann haben wir noch einen Deal. The Hail Mary, 12er Superflex mit 10 Startern. Ja, ist ein Rookie-Heavy-Deal, sag ich mal. The Hail Mary bekommt hier Jaxon Smith-Njigba, Rashee Rice und ein 24 Second. Gibt dafür ab Elijah Moore, Zay Flowers und 24 First. Finde ich spannend. Ich glaube, du musst anfangen, oder?
Kann sein, ich, ja.
Ja, ja,
oh,
ja.
Ne? Also, ich gehe mal kurz durch. Also, ich sag mal, Jaxon Smith-Njigba, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, der Pick, so, der Pick sollte ja anscheinend eher late sein, wenn ich das sehe. Weil, also hier steht, er schreibt hier, die Picks
ja,
können
weil
etwas
der Second
Glück
und der First, ja.
Ja, so. Was, wie gesagt, das hieße, dass der First eher late zu sehen ist. Und gut, dann nehme ich ja. halt da lieber JSN als den late 24 First. Rashee Rice nehme ich halt über Elijah Moore. Aber dann ist da halt eben Zay Flowers gegen den Second, wo ich eher bei Zay Flowers bin. Pfff. Ein Close Deal. Boah. Also fällt mir auch schwer, mich dafür eine Seite klar zu entscheiden. Ich, wenn es ein Late 24 First ist, gehe ich eher mit der JSN, Rice und Second Seite. Aber wie gesagt, ist schon echt close.
Machen wir es mal ein bisschen einfacher. Sagen wir, das ist JSN, Rashee Rice und der 24-203 gegen Elijah Moore, Zay Flowers und den 24-108.
Ja, aber wahrscheinlich muss...
Ich glaube, ich wäre so rangegangen, dass ich sage, Smith-Njigba sehe ich schon ein Stück über Zay Flowers. Sehe ich ihn first über Zay Flowers? Nee. Aber sehe ich ihn in den Unterschied zwischen 1.08 und 2.03 drüber? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, da das wäre es mir wert, quasi von 1.08 auf 2.03 runterzugehen. Und dann bekomme ich noch Rashee Rice statt Elijah Moore. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist mir eigentlich egal. Ja. Ich glaube, die kann man, die Ceiling-wise kann man den Case für Rice natürlich
ja,
machen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist der Punkt, so warum ich ihn lieber hätte. Ja. Ehrlicherweise ist ja. ein Coin-Flip.
Ja, gut, okay. Das war's dann für heute. Wir haben uns ein kleines Zeitlimit gesetzt hier für die Hörer-Trades, dass wir auch, wir haben nämlich noch mehr eigentlich in der Pipeline, aber das heben wir uns dann für nächste Woche auf. Und wir gehen rüber zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge, und zwar Season Awards. Wir haben mal ein paar Kategorien vorbereitet. Ich würde sagen, wir springen das einfach durch, sprechen kurz über die Spieler, wie wir so erwarten. Ja, das sind natürlich jetzt auch keine, kommen hier nicht mit einem Bold-Take nach dem anderen ums Eck. Und gucken mal, wo uns das Ganze so hinführt. Ich denke, wir starten einfach mal ganz klassisch mit dem Fantasy-MVP des Jahres 2024. Phil, wen hast du denn da auf dem Zettel?
Ich habe einen kleinen Hot-Take
also
mitgebracht.
Dazu muss man natürlich sagen, wir sprechen von unseren Standard-Settings, Superflex, PPR, Titan Premium und so weiter und so weiter. Ne? Das ist alles klar. So, okay. Jetzt hast du Zeit für deinen Hot-Take.
Ich habe einen kleinen Hot-Take mitgebracht, einfach so mal weg von den obvious ones, aber also auch im Verhältnis zum Preis so ein bisschen, also es wäre wahrscheinlich eher ein Second-Round-Pick in Redraft liegen, den ich jetzt hier habe. Und wir haben heute auch schon über ihn gesprochen. Garrett Wilson von den Jets. Ah. So, und ja, also wir haben schon häufig drüber gesprochen. Es ist einfach das Ceiling meiner Meinung nach mit Aaron Rodgers da. Wenn es klickt, dann klickt's. Und ich glaube, das kann ganz gewaltig werden. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie das funktioniert, wie Aaron Rodgers bei den Jets funktioniert. Aber ich glaube, wenn die Offense klickt und das Ganze klappt, Rodgers ist irgendwie, ja, ich sag mal, dafür bekannt, dann auch seinen Lieblingsreceiver zu suchen. Und Wilson passt da, glaube ich, vom Stil her auch sehr gut zu ihm. Gibt ihm halt den klaren Read, wenn er sich eben frei macht und so weiter. Das ist, glaube ich, schon auch, das passt ganz gut, das matcht ganz gut. Und dementsprechend glaube ich, das schlägt ein und Garrett Wilson wird der Fantasy-MVP.
Sehr spannend, sehr spannend, der Take. Ja, das ist natürlich absolut möglich. Der Hype, believe the Hype, oder? Der Hype ist da,
ja.
Und das kann natürlich auch komplett einschlagen. Ich verstehe komplett, wo du herkommst. Ich habe jetzt für mich gedacht, tatsächlich inspiriert durch eigentlich deine Herangehensweise, wir könnten eigentlich jeweils einen also obvious Take irgendwie machen und so eine Art Preis-Leistungs-Sieger jeweils noch für die Kategorien nominieren.
Ja.
Und ich starte dafür erstmal, jetzt mache ich es mir leicht und starte mit meinem obvious one und da glaube ich, dass auf Quarterback Jalen Hurts so der nochmal einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was heißt nochmal was drauflegen, aber ich glaube, dass wir am Ende dastehen werden, sein Quarterback 1 Points per Game war Jalen Hurts. Er ist derjenige, den wir im Nachhinein an 1 hätten nehmen sollen, auch in Redraft Superflex liegen. Daher ist er mein Fantasy-MVP. Ich träume zu, Fantasy zu sagen, zu breaken, mal wieder, kann man ja fast sagen. Und deswegen wäre er mein Tipp und für den Preis-Leistungssieger, also. Irgendwie dadurch, dass es jetzt halt so ein bisschen, dass er immer mehr, ja, wie soll ich sagen, immer weiter fällt. Gerade jetzt im Moment finde ich echt unterbewertet ist, schnappe ich mir Ramondre Stevenson. Das einzige Problem bei Ramondre ist wirklich, kann die Offense gut genug sein, um so ein richtiger Fantasy-MVP zu sein, aber ich glaube, dass er wirklich günstig war in der, so wie man ihn bekommen hat und ich glaube, dass er echt Teams richtig gut tragen kann und wenn der eine Top 3 Running Back Points per Game Season auflegt, dann werden Teams am Ende ihr oder Manager ihr Team anschauen und sagen, danke Ramondre, du warst der Grund, dass ich mir die Championship geholt habe.
Ja, also ich gehe da mal mit ich gehe mal mit Calvin Ridley. Also es ist vielleicht auch noch jemand für eine andere Kategorie später, aber eigentlich geht er dafür auch zu hoch, muss man sagen, für unsere anderen Kategorien, glaube ich. Und halt, wenn da alles klickt, wenn da alles matcht halt, ne, kann der halt wirklich eine irgendwie, sag mal, Top 5 Receiver Saison spielen und du bekommst ihn irgendwie in Runde, sag mal, weiß ich, 4 oder sowas, vielleicht sogar später.
Ja.
Und dann ist er irgendwie Receiver, was haben wir hier, ich zähle gerade mal, irgendwie also 20 12? Oder sowas, oder sag mal, in Richtung 15 bis 20. Und wenn du irgendwie Wide Receiver, oder sag mal, irgendwo als Wide Receiver 2 wird er gedraftet. Und wenn der dann halt als mit Receiver 1 abschließt, dann wird er auf jeden Fall dir auch Ligen gewinnen. Ne? Das ist einfach klar. Und dementsprechend glaube ich, Calvin Ridley ist auch spannend auf jeden Fall.
Ja, ich finde das so eine ganz richtig geile Range. Wir sind ja gerade im JIT Champions League Draft. Und da war ich an 4-10 dran und habe überlegt, ich habe echt lang überlegt, Keenan Allen oder Calvin Ridley. Ich habe mich am Ende für Keenan Allen entschieden, weil ich auch an dessen, und da vielleicht kann ich gleich überleiten, zur nächsten Kategorie, er ist nämlich mein Preis-Leistung, Offensive Player of the Year Kandidat. Mhm. Diese Range ist total spannend hier, so späte vierte, Anfang fünfte Runde in Superflex liegen. Redraft, Keenan Allen in dieser Chargers-Offense ist ja jetzt 100 Mal schon irgendwie überall geschrieben gewesen, dass er der Fokuspunkt der Chargers-Offense mal wieder sein soll. Und ich glaube, dass die befreit von, jetzt ist mir schon wieder der Name des Katastrophenkoordinators vom letzten Jahr entfallen.
Lombardi.
Ja. Dass der endlich weg ist und es keine reine Dink-and-Dunk-Offense mehr sein soll, sondern auch Herbert sich entwickeln kann. Sie haben Quentin Johnston gedraftet, Mike Williams ist erstmal da. Ich glaube, dass das viele Räume öffnen kann und wenn sie dann trotzdem vertikaler agieren und trotzdem Keenan auch so einbinden, dann traue ich dem auch eine Mega-Saison zu. Und Keenan nochmal ein Revival, nochmal ganz, ganz vorne zu sehen in PPR-Ligen. Ja, würde mich auch sehr freuen.
Ja, durchaus möglich, ne? Aber, also klar, Keenan Allen war ja nie wirklich schlecht, ne? Halt nur Verletzungsprobleme.
Nee.
Ja.
Ja, was eh total einfach nur wegen seinen ersten Jahren war. Ich würde sagen, ich gucke gerade mal 2017 bis 2022. bis 2021 jedes Jahr mindestens 14 Spiele gemacht.
Ja.
Jedes Jahr mindestens 136 Targets gehabt. Also das ist schon brutal stark.
Alles gut. Und er hat ja jetzt auch nicht so ein Spiel, sehr, sehr unbedingt von Schnelligkeit oder Endgeschwindigkeit abhängig ist.
Ja.
Also ich glaube auch, dass das halt schon sich besser konserviert als manch anderer Spieler.
Ja.
Zum Beispiel hat der Spielstil von meinem Offensive Player of the Year. Und ich habe hier Tyreek Hill genommen, einfach.
Ja.
War letztes Jahr schon krass, natürlich, hat da voll abgeliefert, hat die andere Offense dem keinen Abbruch getan, hatte letztes Jahr noch irgendwie nur 7 Touchdowns. Und ich sehe da halt echt Potenzial, dass er auch halt noch mal ein paar mehr Touchdowns fängt und dann, durchaus ein Kandidat, der so in dieser Riege auch ist, der wirklich da ein Top-Spieler sein kann. Klar, dann ist er halt hier die logische Schlussfolgerung.
2000 Yards, 12 Touchdowns.
Dann. Das wird mir nicht so gut gefallen. Du hast den in der Bundesliga, wir spielen ja in einer Liga, einen Pick vor mir gedraftet und ich hing dann da unter Cooper Kupp gedraftet. Das wäre dann so wirklich so.
Double Dunk.
Genau. So. Kurz vorm Klo Kapp in die Hose.
Verletzt sich. Ja. Nee, Tyreek kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe noch einen Spieler vor ihm, hier so auf Receiver.
Ja.
Deswegen ist das mein Offensive Player of the Year und das ist Ja'Marr Chase. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich glaube an jetzt den kompletten Breakout. Also so, es ist ja, Ja'Marr Chase ist ein Superstar.
Ja.
Aber ich glaube, dass Ja'Marr Chase jetzt, er ist, und das hat mich total gewundert, er hat die Liga in Targets per Game letztes Jahr angeführt.
Okay.
Weil ich niemals gedacht hätte.
Nee.
Niemals hätte ich es gedacht. Also er hat nie mehr Targets als Justin Jefferson. Und da, wenn ich mir denke, okay, Ja'Marr Chase, gib ihm jetzt einfach nur ein bisschen, das ist ja eigentlich nur Regression, die da reinkommen muss. Und er muss natürlich fit bleiben, klar. Gib ihm auch, genauso wie einem Jefferson, 17 Spiele. Lass das Level an Targets per Game hochgehen, gleich bleiben. Und dann auf einmal kann es komplett eskalieren. Weil prinzipiell kam bei Jefferson jetzt in Anführungsstrichen Konkurrenz dazu. TJ Hockenson, volles Jahr da. Jordan Addison ist mit dabei. Das ist alles. Jefferson wird sein Ding machen, gar keine Frage. Aber Chase hat eigentlich einen besseren Quarterback und hat definitiv nicht mehr Konkurrenz, was Targets angeht. Da gibt es eigentlich nur noch T. Higgins, der als ernstzunehmend richtig guter NFL-Spieler durchgeht. Der ganze Rest ist, Tyler Boyd, möge es mir verzeihen, in seinem Alter und an seinem Punkt in der Karriere eigentlich auch nur noch ein Just a Guy. Deswegen glaube ich halt, Chase eigentlich der explosivste Spieler der Liga. Gerade auch, was da angeht, wie er, also nach dem Catch, man kann alles einfach top und deswegen Ja'Marr Chase meine Prediction für Offensive Playoff.
Ja, fair, was soll ich sagen?
Ja. Hast du auf die Schnelle noch einen Preis-Leistungstipp hier so, den du uns mit auf den Weg geben willst? Den du gern so hier Redraft liegen mit mittlere Runden, wo schlägst du gern zu? Oder
also in der Range, also Rashad White würde ich auf jeden Fall nennen, ne? Das ist für mich so ein Spieler, finde ich irgendwie, das ist halt der irgendwie, ich hatte da im Stream letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ich finde halt, wenn du Najee Harris in Runde 3 draftest, dann kannst du halt auch Rashad White in Runde 5 draften. Ich glaube nicht, dass das Outcome so weit voneinander entfernt sein wird. So, und das ist, glaube ich, einfach, also Rashad White, wenn ich irgendwie mit Receiver anfange, vielleicht einen Tight End früh drafte und sage, okay, ich muss irgendwo Abstriche machen, das betrifft dann die Running Back Position und ich kriege Rashad White in Runde 5, dann, also finde ich jedenfalls einen Spieler, den ich da auf dem Zettel habe.
Wer ist hier Offensive Coordinator der Bucks dieses Jahr? Ich bringe es nicht mehr zusammen, aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr ehrlichen Take zu seinen Running Backs rausgehauen und gesagt, es gibt halt in dieser Liga Great Backs und Good Backs und irgendwie sie haben einen Great Back, der alle 3 Downs spielen kann und dann haben sie auch noch Good Backs, die dafür gut sind, so auch ein bisschen Early Downs zu grinden. Und dann hat er gesagt, Rashad White ist halt sein Great Back und für alle, die Ich meine, ich liebe Sean Tucker, das wisst ihr lang genug. Aber Sean Tucker wird nicht Rashad White den Rang ablaufen.
Und sonst
so, solange Rashad White fit bleibt, wird der seine Workload kriegen. Er ist da der klare Leadback und deswegen, ja, absolut. Verstehe ich komplett, wo es herkommt und deswegen, ja. Ich komme zu ihm später eigentlich in einer späteren Kategorie. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Quarterback of the Year. Ich meine, ich habe Jalen Hurts schon genannt, relativ obvious, dass ich den jetzt hier ausgeschlossen habe. Wen hast du?
Ach, ich wollte jetzt auch nicht mal mit den üblichen Kandidaten gehen und sage jetzt, wir haben gerade schon mal die Chargers thematisiert und ich glaube an ein Boom-Year von Justin Herbert. Hat jetzt seinen endlichen vertikalen dritten Receiver im Team, hat da einfach eine Verbesserung, hoffentlich auch beim Offensive Coordinator, dass sie mal ein bisschen aggressiver spielen. Wie gesagt, mit Quentin Johnston können sie halt jetzt auch vertikaler attackieren und ich glaube, Justin Herbert geht dieses Jahr nochmal wieder durch die Decke, bekommt auch seine Offensive Line wieder, seinen Left Tackle mit Rashawn Slater zurück und all diese Sachen. Und irgendwann müssen ja selbst die Chargers mal verletzungsfrei bleiben. Und ja. Vielleicht haut es dann hin, Justin Herbert, 45 Touchdowns, 1.500 Yards. Dann ist auch dein Keenan Allen glücklich.
Das würde mir schmecken, das kann ich dir sagen.
Ja. Also, ich nehme mal Herbert. Ich glaube jetzt nicht unbedingt dran, dass er der allerbeste Quarterback ist, aber ich wollte einfach mal nicht immer die gleichen Kandidaten nehmen.
Deswegen. Ja, verständlich. Ja, ich bin dafür hier auf Lamar Jackson gegangen. Auch der ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten in letzter Zeit. Das hat sich auch wieder gelegt. Aber er geht wieder da so, wo man ihn auch erwarten würde, glaube ich. Quarterback 4 in den meisten Ligen in Draft. In Dynasty, glaube ich, ist er auch wieder da. Unterwegs. Und ja, es ist halt einfach absolut, was der Junge auflegen kann an Zahlen.
Hatte ich letztes Jahr, habe ich nochmal nachgeguckt, Ja. Für mich natürlich immer auch jedes Jahr ein Kandidat, ne, aber ich wollte nicht schon wieder Lamar nehmen und dachte mir.
Nee, klar, ja. Das verstehe ich. Next one von der Kategorie her, Running Back of the Year. Ja, da kann ich machen, ganz langweilig. Ich musste hier CMC reinschreiben. Ich sagen, ich finde einfach. Ja, Kombination aus, diese Receiving Upside, gleichzeitig trotzdem eine Workload, gute Offense, Goal-Line-Work. Ich konnte hier mit niemand anderem gehen.
Ja, ich habe jetzt hier auch, also ich habe hier das Quarterback-Running-Back-Duo. Ich sag, die Chargers eskalieren komplett. Okay. Ja. Und gehe hier mit Eckler halt. Ne? Es war auch obvious halt, ne? Ja. Das ist kein bolder Take, aber man kann ja nicht mit Takes hier haben. Ja. Also wie gesagt, ich gehe mit Eckler einfach.
Ja. Ja, wir haben ja Rashad White schon genannt, so als Kandidaten, den wir auch dann später mögen, so von der wo man preis-leistungsmäßig gut rauskommen kann. Ramondre habe ich schon genannt. Ich glaube, ein anderer Kandidat, den man vielleicht noch in den Ring werfen kann, Damien Pierce, fällt auch brutal weit in letzter Zeit, weil irgendwie alle auf einmal dran glauben, dass es ein Committee ist zwischen Pierce und Singletary. Not gonna happen. Ich weiß auch gar nicht, wo das auf einmal so herkommt. Also Ist das die Beat Reporter in Houston oder, also, keine Ahnung. Ich habe davon bis vor gefühlt 2 Wochen nichts gelesen, gehört oder irgendwas. Und plötzlich fällt Damien Pierce so ein bisschen durch den Boden und geht eine Runde später auf einmal. Und ich habe keine Ahnung, warum.
Nee, ich auch nicht. Also ich glaube da auch nicht dran. Also jeder, der Devin Singletary mal gesehen hat, weiß, was der kann, was er nicht kann. Und also ich glaube, Damien auf jeden Fall qualitativ schon ein ordentliches Stück über Singletary an. Singletary gibt Team ja auch nichts. Ich meine, du hast einen Quarterback hinten drin. Ich weiß nicht, ob du Singletary unbedingt in Pass Protection drin haben willst. Er ist kein guter Pass Catcher oder zumindest kein besserer als Damien Pierce. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Also ich sehe kein Argument dafür, dass du ihn Singletary drin haben musst. Und ich meine, er hat auch keinen ultimativen Vertrag, glaube ich, ne? Also ist jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagt, okay, Singletary hat jetzt da irgendwie 8 Millionen pro Jahr und sonstige Geschichten, der wird auf jeden Fall spielen, sondern ich glaube, das ist nichts von alledem und deswegen glaube ich, Singletary spielt da nur eine Rolle. Pierce, der wird ein paar Carries wieder bekommen, aber ich glaube da eher so an, keine Ahnung, maximal 30.
Ja. Okay, dann gehen wir weiter und sagen, hast du den zum Wide Receiver of the Year? Hier kann ich schnell machen. Du hast Tyreek Hill schon alles erwähnt. Er ist mein Wide Receiver of the Year, nachdem ich ja Chase auf Offensive Player of the Year hatte. Ich glaube genauso an Ceiling. Wen hast du denn hier noch?
Nachdem ich ja Wilson und Tyreek Hill eben schon hatte, so und wollte jetzt auch nicht Jefferson oder Chase nehmen, auch hier wieder bin ich einfach mit Amon-Ra St. Brown gegangen, weil ich einfach glaube, er ist der einzige konstante Offensivspieler der Lions. Und also Jahmyr Gibbs, schauen wir mal, wird spannend, glaube ich. Aber ja, an sich ist Amon-Ra St. Brown halt der Go-To-Guy. Wir haben schon gesehen, mit Goff klickt es und der wird wieder eine Bombensaison spielen, da bin ich sicher. Und das.
Sehr verständlich, liebe den Pick auch, absolut, wird sehr gut. Schmeiß jetzt hier nochmal eine Budget, Low-Budget-Variante in den Raum. Lower-Budget zumindest. Und ich muss zumindest einmal kurz meinen Guy Diontae Johnson erwähnen. Ich bin echt durchaus ein Fan von der Pittsburgh Offense. Ich mag nicht ganz den Preis von Pickens in Dynasty, ja, das mag zwar sein, weil ich aber auch dafür dann doch immer noch ein bisschen zu hoch bin bei Diontae und Freiermuth, glaube ich, dann wird Pickens sich nicht als diese klare Nummer 1 durchsetzen, sondern die wird, glaube ich, halt Diontae sein, was Targets und Receptions angeht. Touchdowns wird Pickett zwar die Nummer 1 sein, aber das ist mir persönlich dann ein bisschen zu volatil. Und ich glaube, dass Pittsburgh echt einen Schritt machen kann. Ich hoffe, dass Pickett vor allem auch echt einen Schritt macht. Auch den mag ich richtig gern. So ein bisschen, ich habe da echt ein gutes Gefühl für die Steelers. Woche 1 dürfen sie gern gegen die Niners noch reinscheißen, aber ab dann Abfahrt frei.
Ja, also wenn ich noch einen Under-the-Radar-Kandidaten jetzt nicht für Wide Receiver of the Year Nummer 1 und ich glaube auch, das meinst du bei Diontae
Ja,
ja
klar.
auch
Nee,
nicht,
Preis-Leistung
ne?
halt. Preis-Leistung.
Preis-Leistung, da würde ich doch mit dem Kandidaten geben, und zwar Mike Evans. Mike Evans hat mit jeder Gurke auf Quarterback 1000 Yards jedes Jahr erreicht und Mike Evans hat auch, warte, was war seine geringste Touchdown-Anzahl? Waren mal drei und sonst hat er immer irgendwie fast acht gehabt oder zweistellig. Gut, dass das mal der Fall sein wird. Aber ich glaube halt einfach, Mike Evans Mitte Runde 7 oder sowas, wo du ihn draftest, ist, glaube ich, echt eine geile Geschichte. So, den kannst du halt als Wide Receiver 2 sowieso aufstellen. Und ich glaube bei ihm halt auch möglicherweise daran, man hört immer wieder Gerüchte trademäßig oder sowas. Wer weiß, ne? Nachher wird er irgendwie zur Trade Deadline zu den Chiefs getradet,
Ja, jeder Wide Receiver, jedes Mal, wenn er zu den Chiefs geht, das ist so geil. Ich
Ja,
wusste genau, worauf du.
es muss ja nicht, müssen ja nicht die Chiefs sein. Es gibt ja auch noch andere gute Teams, so vielleicht, die dann sagen, keine Ahnung, wir sind jetzt im Playoff-Rennen und wir müssen uns verstärken, weil sich XY
Die
verletzt hat
Chargers,
oder.
bei deinen 5.500 Yards, da hat doch auch noch ein Mike Evans Platz.
Klar. Her damit. Nee, aber weiß ich, sag mal als Beispiel, die Giants oder sowas sind jetzt auf einmal im Playoff-Rennen, haben nur Darren Waller und auf einmal holen sie Mike Evans als erste Option. Also, das wäre schon ganz cool auf jeden Fall. Also,
Daniel Jones, dass ich als
nein,
Quarterback
das
für
ist nicht das
Mike
Wunschszenario, aber ich sag mal, das
Evans.
wär
Ja,
jetzt
ich
auf jeden
weiß,
Fall
was du
keine
meinst.
Verschlechterung für Evans, ne?
Ja, absolut,
Und
absolut.
es gibt auf jeden Fall ein Szenario, Mike Evans, ich finde einfach, er wird zu niedrig gedraftet für den Floor, den er sowieso mitbringt. Und halt, du hast halt ein gewisses Ceiling-Potenzial, falls er mal getradet wird. Und ich finde auch für Dynasty-Teams allgemein, keine Ahnung, du musst für Mike Evans keinen First-Rounder bezahlen, auf keinen Fall. Aber wenn du einen Second-Rounder, wenn du jetzt Cooper Kupp ist dir weggebrochen und du brauchst irgendeine eine solide Option, die du einfach reinwirfst, die du einfach Plug-and-Play starten kannst, so um irgendwie die Cooper Kupp-Injury-Wochen zu überbrücken, dann kauf dir halt Mike Evans für einen Second.
Ja,
Weiß nicht, ist, glaube ich,
voll
nicht.
verstanden. Absolut verstanden. Dann haben wir als nächstes, ja, Tight End of the Year. Jetzt ist es jetzt weit offen, das Rennen, Phil. Ist es jetzt weit offen, das Rennen um den Tight End of the Year, nachdem wir das Kelce-Verletzung.
Also, Kelce ist und bleibt halt das Maß aller Dinge, muss man schon sagen. Aber also ich möchte jetzt wieder, den habe ich im letzten Jahr nämlich auch gehabt, Kelce, und das war auch ein ganz guter Pick, wie wir wissen. Aber ich nehme dieses Jahr mal, ich glaube, den habe ich bestimmt vorletztes Jahr gehabt, müsste ich jetzt mal verifizieren, aber ich schätze schon. Ich nehme Darren Waller. Darren Waller ist nämlich da halt, ne?
Back, er ist back.
Darren Home Alone in New York, ne? ja, er ist da einfach die einzige brauchbare Anspielstation und also der auch wirklich qualitativ was mitbringt und dementsprechend Darren Waller nehme ich jetzt mal als Titan of the Year. Das heißt für mich halt, er wird Titan 2 nach Travis Kelce sein.
Ja, ist ja auch deutlich günstiger.
Ja.
Das muss definitiv man dazu sagen oder gelten lassen, glaube ich. Ja, ich habe natürlich auch, bin auch der Meinung, Travis Kelce wird die 1 nach Points per Game. Sollte jetzt 2-3 Wochen, das hat halt nichts zu bedeuten und vor allem auch keine große Aussagekraft, wer dann am Ende die Liga gewinnt. Ich möchte jetzt auch nicht mit dem einfachen Pick da mit Travis Kelce gehen. Ich werfe dann jetzt einfach TJ Hockenson mit ins Rennen. TJ Hockenson, die Nummer 1 nach Targets per Game nach dem Trade letztes Jahr. Auch da hat er sogar Travis Kelce überholt. Ich glaube zwar nicht, dass es auf dem Level weitergeht. Sie haben Jordan Addison dazugeholt, aber es scheint da schon wirklich eine gute Connection zu bestehen zwischen ihm und Kirk Cousins. Und ich denke, den kann man, ich denke, TJ Hockenson, er war ja auch ein super Value in Redraft. Plötzlich dann, bevor er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, hat mir das echt gut gefallen, dass er so in Runde 5 gefallen ist in One. Und ja, jetzt sieht man es auch, neuer Vertrag ist da, plötzlich ist seine Ohrinfektion und sein Backpain gelindert. Jetzt geht er auf einmal wieder mit der Runde 4.
Geld.
Ich glaube, es ist schon spannend.
Geld heilt alle Wunden.
Ja. Also, ja, so, ja, Welten so ist in der NFL. So ist es. Dann lass uns zum nächsten Pick kommen und das ist der Rookie of the Year. Und jetzt kann man natürlich erstmal keinen anderen Namen als Bijan Robinson, glaube ich, haben. Wenn wir jetzt halt sagen, wir gucken hier auch wieder ein bisschen mit der Preis-Leistungs-Brille drauf, möchtest du dann jemand anderen nominieren?
Also für mich ganz klar, ne, Kandidat 1 und 2 sind halt für die beiden Top-Running-Backs so, ne, das ist, glaube ich, auch, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Aber dann für mich so under the radar Budget würde ich halt hier jetzt mit Quentin Johnston gehen. Ne? Auch da wieder Chargers-Hype ist real. Ich hab's vor der Aufnahme hatten wir kurz gesprochen und da habe ich zu dir gesagt, eine Verletzung, Mike Williams, Woche 1, Woche 2 und so, und dann geht der Junge durch die Decke. Das wird einfach so sein. Auch so glaube ich, dass er eine gute Rolle spielen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, Keenan Allen und Mike Williams haben immer mal so ein paar Zwickereien und sowas. Das ist hier mal, gehen sie mal nach einem halben Spiel vom Feld, dann sind sie da angeschlagen und so. Und ich glaube schon, dass Quentin Johnston einfach da sehr früh auch eine Rolle spielt.
Ja, also ich finde auch wirklich, es ist geradezu traurig, wie da jetzt, und ich weiß gar nicht warum, aus irgendeinem Grund gibt es plötzlich echt Bedenken bei Quentin, ohne dass es, also klar, okay, jetzt gab es diese Berichte, dass er ja eben nicht startet bei den Chargers, sondern, wie heißt der andere, ist es Guyton oder Josh Palmer? Palmer. Nee, der Palmer. Ist ja bei den nee. Palmer, aber nicht Josh, oder?
Doch, Josh Palmer, ist anders. Richtig.
Ah, doch, Josh Palmer, ja. Trey Palmer ist bei den Bucks. Ja. Genau, jetzt ist der Josh Palmer der Starter, aber es ist halt wirklich, ich habe es, glaube ich, letzte Woche im Stream schon gesagt, es ist das 2.0 von Olabisi Johnson, der über Justin Jefferson gestartet hat. Ja, Leute, einfach don't freak out. Das ist echt so ein Quatsch.
Also beste Beispiele sind für First-Round-Picks, über die schlecht geredet wurde. Justin Jefferson war hinter, oder BC Johnson, was du ja auch gesagt hast. Jamar Chase konnte den Ball nicht fangen, weil er damit der Musterung nicht klar kam, vermeintlich. Und die haben dann spätestens irgendwie ab Woche 3 oder sowas, haben die halt dann allen dann mal gezeigt, wie schlecht sie den Ball sehen konnten oder wie gut oder BC Johnson dann im Verhältnis noch war. Also das wird alles auch dann heißer gekocht, als es gegessen wird. Also da sollte man wirklich einfach sagen, okay, komm, ich pick den. Vor allen Dingen, du gibst ja auch kein Draftkapital aus. Was haben wir gesagt? Runde 9 bis 11 oder irgendwie sowas. Pff, den Shot nehme ich all day.
Ja, absolut. Gut, dann geht es weiter. Also, weil ich habe auch Quentin hier als Rookie of the Year, so Outsider oder Preis-Leistungssieger. Ich glaube, er wird, also für mich ist er auch nach wie vor einfach der Nummer 2 Receiver aus der Rookie-Klasse. Jackson Smith und Jigba liebe ich immer noch und ist aber nach wie vor sehr hoch. Da sehe ich nicht so einen Drop irgendwie rein vom Gefühl her. Quentin, Breakout Player of the Year, habe ich Rashad White stehen. Ich habe von Kenny Pickett als meinem Outsider schon gesprochen und deswegen kann ich dir die Kategorie fast schon überlassen. Wen hast du da auf dem Zettel?
Ja, Obvious One haben wir bereits drüber gesprochen. Wäre für mich ja auch Breakout-mäßig Fehler am Platz mit Calvin Ridley. Den würde ich aber mal außen vor lassen und würde da mit zwei anderen Spielern gehen. Ich habe Alexander Madison. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Nach Jahren des Warten bekommt er jetzt die Chance, der Starter zu sein in Minnesota. Die Konkurrenz ist auch sehr überschaubar. Und ich glaube einfach, da ist Volume King beim Running Back und wird einfach eine gute Running Back-Saison. Also, und wird im Vergleich zu seinen Vorjahren einfach ein Breakout haben. Das Kandidat 1, Kandidat 2. Leider sich in der Preseason verletzt, aber trainiert wieder und sollte auch Woche 1 auf dem Feld stehen. Und da bin ich mit Traylon gegangen. Traylon Burks.
Ja, love it. Ja.
So, und
Geil.
genau, hat letztes Jahr schon vielversprechende Ansätze gezeigt, hat jetzt quasi, wie soll man das sagen, den Dummy Wide Receiver 1 in der Offense mit Hopkins, der glaube ich schon auch den Fokus der Defensive auf sich ziehen kann. Und Traylon kann halt sein Ding machen und da wirklich, glaube ich, auch ein gutes Jahr haben, wenn er klarkommt, ne? Und das, denke ich, da sollte man gespannt drauf sein.
Ich finde es richtig cool. Ich habe letztens von Establish the Run den Podcast angehört. Da hat Adam Levitan, ja, genau, also jedenfalls hat er seinen Take zu Treylon Burks als einem der besten, ich glaube, es war sein Lieblingspick in Runde, ja, 10 oder 11 oder wo er halt jetzt geht in Redraft, hat er den halt mit reingeworfen oder ich weiß nicht, ob es sein Co-Host war, der ihn da reingeworfen hat, aber sie haben auf jeden Fall die Dinge diskutiert und er meinte dazu, ja, Treylon hat halt so viele Möglichkeiten, um auszubrechen. Und das ist halt erstens, weil, wie ist er bepreist? Alle erwarten, die Titans laufen einfach nur den Ball. Der DeAndre Hopkins ist die Eins. Und was ist, wenn A, entweder die Titans halt den Ball doch ein bisschen mehr werfen? Was ist, wenn Treylon Burks einfach besser ist als DeAndre Hopkins zu diesem Zeitpunkt jetzt jeweils in ihrer Karriere? Und was ist, wenn DeAndre Hopkins sich einfach verletzt? Was halt mit seinem Alter und seiner ja, Historie durchaus auch passieren kann, dass er jetzt einfach auch mal down geht. Und dann plötzlich crushed Treylon Burks die Erwartungen. Und da muss nicht alles davon eintreten, da kann auch nur eines davon eintreten und schon ist er echt ein schöner Value. Und Treylon Burks, Sophomore, er hat gute Ansätze gezeigt, wie du gesagt hast, und er ist, glaube ich, glaube immer noch ans Talent von dem Spieler.
Ja, Preis-Leistung, also Preis möglichem Ceiling ist halt, glaube ich, einfach interessant bei ihm.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist eigentlich auch wirklich die perfekte Zeit, um Treylon noch mal ein bisschen zu kaufen, glaube ich. Gut. Dann haben wir die Kandidat Sleeper. Als jetzt graben wir tief. Da gibt es auch keinen Preis-Leistungs-Sleeper, sondern es gibt einen Sleeper des Jahres. Und dann, nachdem ich gerade pausiert habe, starte ich jetzt einfach mal rein. Mein Sleeper des Jahres, Zay Jones. Zay Jones, ich weiß nicht, wer das jetzt in den letzten Tagen mitgekriegt hat, aber hat bei zwei Wide Receiver Snaps in der Preseason, in den Sets, in denen Lawrence gespielt hat, über Christian Kirk gespielt. Er war der zweite Wide Receiver neben Calvin Ridley am Feld. Er hat jeden Snap mit Trevor Lawrence auf dem Feld gestanden. Was ist denn, wenn er der Nummer 2 Wide Receiver in Jacksonville ist? Der kostet gar nichts. Zay Jones ist so billig, das ist echt, der kostet dich nicht mal einen Drittrunden-Pick wahrscheinlich. Kriegst vielleicht sogar für einen Fourth. Oder lass es ein Third sein. Also, Gottes Namen, ne? So, als Throw-in in einem Deal. Wie auch immer. Und in Redraft, Undraft, der liegt da in vielen Ligen am Waiver. Ich finde, Zay Jones ist ein richtig interessanter Kandidat, der am Ende sollte die Jaguars Offense klicken, sollte Calvin Ridley einschlagen, dann kann auch Zay Jones neben dran profitieren von einer richtig guten Offense.
Ja, also ist auf jeden Fall, erfüllt auf jeden Fall den Zweck des Sleepers, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich bin wirklich gespannt. Ich frage mich jetzt gerade, wie tief muss denn ein Sleeper sein, damit ein Sleeper ist? Aber ich.
Hast du ein bisschen weniger tief
Ja,
gegraben
ein bisschen weniger
als
tief
Zay
habe ich,
Jones?
aber es ist schon tief genug.
Ja, das ist
Und
okay.
du bekommst meinen
Ja.
Spieler in Dynasty auf jeden Fall auch für einen Third. Also du musst nicht mehr als einen Third
Okay,
ausgeben.
ja.
Das denke ich, per
Ja.
Definition sollte vielleicht auch
Ja,
schon okay
genau.
sein, ne?
Das ist, ja, das erfüllt auf jeden Fall.
Gut, dann mein Spieler war letztes Jahr schon ein absoluter League-Winner in Fantasy.
Oh ja, okay. Ja.
Und
Ich weiß jetzt schon, wer kommt, ja.
ich glaube auch. Und zwar ist das
Er
ein
war schon, er war im vorletzten Jahr, glaube ich, auch ein Leaner, oder?
vorletzten Jahr, warte, prüfe das mal einmal.
Ich hab's so im Kopf auf jeden Fall.
Nee, da hat er eigentlich keine Rolle gespielt. Da hat er Da hat er nur, ach, weil verdammt. In den okay. Playoffs war er, also, aber das hat er für.
Ah, ja, okay.
Relevant. Gut,
stimmt, ja, okay.
Genau, aber es ist auf jeden Fall der Jet, Jerick McKinnon, auf seine ja. alten Tage nochmal wirklich lieber. Ja, und ich glaube einfach, dass der für Fantasy wertvollste Running Back in Kansas City. Pacheco darf sich da wieder an den Early Downs abarbeiten. Clyde Edwards-Helaire spielt eine untergeordnete Rolle. Und wenn es wichtig ist, wenn es Punkte regnet für Fantasy, dann ist halt Jerick McKinnon auf dem Feld und fängt die Bälle von Mahomes. Hat letztes Jahr, wie gesagt, komplett abgerissen in den Playoffs. Und einfach, der ist wieder der wertvollste Running Back für Fantasy. Dementsprechend Jerick McKinnon für ein Apfel und ein Ei nehme ich auf jeden Fall all day mit. Und finde ich super, super spannend. Und dementsprechend hier mein Lieber. Oder einer meiner.
ich frage mich bis heute, was mich geritten hat, Jerick McKinnon in der JIT zu cutten. Ich dummes, ich mich fast selbst beleidigt. ich habe ihn auch noch, und das ist eigentlich das Schlimmste daran, ich habe ihn nicht irgendwie in dieser Bye gecuttet, weil davor war ja echt nicht viel bei ihm, aber man hätte zumindest schon gedenken können, Alter, er hatte mal über 50% Snaps in der Kansas City Offense, allein deswegen sollte man ihn einfach behalten, aber ich habe ihn gecuttet nach Woche 9 gegen die Titans, da hatte er 62% Snapshare und er hatte 8 Targets, 6 Receptions, er hat nur 10,4 Punkte aufgelegt, ja, okay, alles, so ist es halt, ne? Aber wie kann man, und da frage ich mich echt im Nachhinein, wie kann man so dumm sein, dass man da nicht irgendeine andere Gurke, die ich, Noah Fant hatte ich im Roster, ne? Mhm. Cut halt einfach Noah Fant. Endlich mal. So, anstatt einfach darauf zu hoffen, dass er irgendwann mal produzieren wird. Nee, ich cutte den Running Back, der am Roster der Chiefs ist und nicht nur am Roster ist, sondern der sogar auf dem Feld steht.
8 Targets hat.
Also, weil Jerick McKinnon einfach unsexy ist. Und deswegen perfekter Pick für den Sleeper. Jetzt natürlich sind letztes Jahr dann am Ende alle aufgewacht, aber prinzipiell einfach bester Pick, bester Sleeper, Drittrunden-Pick, sofort investieren als Contender, wenn man ihn kriegen kann.
Ja.
Einfach machen. No regrets.
Ja, vor allem, McKinnon halt jetzt, ich glaube, wenn Kelce jetzt raus ist, so, sie müssen irgendwie den Ball bewegen, du hast halt da ein Potpourri aus wunderbaren Wide Receivern, wenn MVS dein Wide Receiver 1 mutmaßlich ist, dann hast du halt eigentlich ein Problem, wenn du nicht mal Holmes hast, und ja, die ja. anderen Receiver sind halt alles Wundertypen, und McKinnon ist eigentlich der einzige Spieler, der konstant in der Kansas City Offense im Passspiel halt den Ball bewegt hat aus der Vergangenheit, und also Woche 1 kann halt schon wieder eine Jerick McKinnon Woche werden, weil die müssen, wenn Kelce wird ausfallen, Noah Gray ist nicht der Real Deal, wie gesagt, MVS ist nicht der ja. Real Deal, Sky Moore nicht, Rashi Rice wissen wir nicht, Justin Ross ist halt auch mehr als ein Fragezeichen, du hast da wirklich, ich meine, Mahomes kann mit jedem Receiver produzieren, gar keine Frage, aber McKinnon hat in Kombination mit Mahomes schon gezeigt, und ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen können, dass McKinnon sowohl eine gute erste Woche hat, aber auch langfristig da eine Rolle spielt.
Würdest du Rashawn Johnson für ihn abgeben?
Nee, würde ich nicht. Witzigerweise, hast du deinen Sleeper schon genannt?
Ja, Zay Jones.
Achso, ja, klar, Zay Jones. Witzigerweise, als könntest du Gedanken lesen, steht hier bei mir McKinnon / Roshan Johnson, und dann kommen nochmal zwei weitere Namen mit einem Slash, aber Roshan Johnson ist auch ein weiterer Sleeper von mir. Ich würde einfach aufgrund des Alters und wenn Roshan Johnson halt Leadback in Chicago ist, halt, ne, dann sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus, auch vom Wert her. Aber.
Ja, klar.
Nee, den würde ich nicht abgeben, aber grundsätzlich, also wie gesagt, ein Drittrunden-Pick, dafür sollte es auf jeden Fall drin sein.
Ja, meistens ist McKinnon irgendwie auf dem Contender-Roster. Ich habe mir nur überlegt, ob du, wenn man sagt, weil dann würde jemand anders dann sagen, ja gut, okay, das ist jetzt doch mehr Value, würdest du das noch machen? Weil das wäre auch für mich so ein bisschen der Tipping-Point gewesen, das könnte ich nicht übers Herz bringen. Und habe mir nur überlegt, wäre es nicht eigentlich der Clou, weil wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Rashawn Johnson wirklich jemals produziert, und auf der anderen Seite McKinnon, ja, hat wahrscheinlich wirklich noch mal eine gute Saison einfach und sollte man die nicht einfach nehmen.
Ja, mit Sicherheit kann man auch nach einem Jahr sagen, dass
Ja.
das der bessere Move gewesen wäre, ne? Aber also
Ja,
da,
ja.
es ist
Ja,
schwierig,
kann auch.
es fällt mir schwer.
Ja, ich
Ja,
könnte es auch nicht machen. Gut.
ich stell mir gerade vor, wie irgendjemand einen Contender-Roster einfach hat und reitet da in Woche 1 mit Jerick McKinnon und Raheem Mostert an und zerstört dich, weil
Ja.
beide dir irgendwie 25 plus Punkte einschenken. Da, und du sitzt da mit deinen
Ja,
teuren
Jonathan
Bijan
Taylor,
und Bijan und
Breece
Jonathan
Hall.
Taylor und Javonte Williams und du wirst halt komplett von diesen beiden Gurken vernichtet. Ich glaube, das kommt richtig gut. So.
Ja, das ist schon winning in style, muss. Ja, wir haben eine letzte Kategorie. Eigentlich haben wir noch zwei Kategorien. Zuerst mal der Bust of the Year. Wen hast du denn da? Oder ich kann auch gerne mal starten, nachdem du jetzt
Ja.
gerade mit McKinnon geschwärmt hast. Ich fand es echt schwierig, weil ich schon sagen muss, ich habe mich jetzt ein bisschen so an Redraft-Rankings gehalten, habe mir so den Draft eben in der Champions League angeschaut und wo ist wirklich so der Pick, an dem ich mir denke, nee, also bei dem Spieler glaube ich irgendwie gar nicht dran. Das finde ich echt nicht so leicht. Der erste, ja, wo ich mir dann dachte, ich glaube, da habe ich jetzt echt, da habe ich Bauchschmerzen, war dann Aaron Jones. Diese ganze Green Bay Offense, Jordan Love als Quarterback, mal gucken. Ich bin irgendwie Aaron Jones, da könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt das Jahr ist, an dem wir dann sagen, jetzt sind die Räder abgefallen. Er ist natürlich auch nicht zu teuer, um Gottes Willen. Ja, also er geht hier halt direkt neben Damien Pierce. Und das war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, also ich hätte schon auf jeden Fall lieber Damien Pierce. Und deswegen habe ich hier jetzt Aaron Jones nominiert. In Dynasty, versteht mich bitte nicht falsch, auf gar keinen Fall jetzt laufend Aaron Jones verkaufen als Contender. Würde ich selber überhaupt nicht machen. Kann man auf jeden Fall nach wie vor, den reite ich immer noch bis zur Rente quasi. Aber ich habe da echt ein bisschen, weil er halt hier, klar, Najee Harris wäre der andere so obvious Pick, aber der geht halt noch später. Und deswegen habe ich mir jetzt mal für Aaron Jones entschieden. Und ich wollte natürlich nicht den Easy Way Out nehmen und hier Cooper Kupp, Terry McLaurin, diese ganzen ja, Verletzungen einfach nur nehmen.
Ja, also ich habe zwei Kandidaten, die auch angeschlagen sind, die ich deswegen auch nicht nehmen werde, weil es halt einfach, wie gesagt, da kann jeder drauf kommen, einen angeschlagenen Spieler zu nehmen, dass das immer erfolgsversprechend ist, das wissen wir. Ne, da hatte ich jetzt mir noch
Ja.
aufgeschrieben, irgendwie Jerry Jeudy und Terry McLaurin, so, ne, weil das halt, ne, ist halt aus den Gründen obvious. Aber ich gehe hier, also ich habe auch ich habe zwei Leute tatsächlich, und der erste ist für mich halt Kenneth Walker the Third. Problem bei Kenneth Walker ist halt, auch da haben wir im Stream drüber gesprochen. Kenneth Walker bekommt halt mit Charbonnet einen Rookie an die Seite, der gleiches Draftkapital hat, der ja vielleicht das bessere Receiving-Skillset und das bessere Goal-Line-Skillset mitbringt. So, Kenneth Walker ist sicherlich der bessere Runner between the 20s, also ne, in dem Feldbereich, wo wir nicht unbedingt unsere Running Backs unbedingt auf dem Feld haben wollen zum Grinden. Und Charbonnet bringt halt alles mit für die Downs, die liefern. Und sehe da schon die Gefahr, dass die beiden einen relativen Split bekommen. Und selbst wenn Walker 60-40, zugunsten Walker 60-40, aber ohne die High-Value-Carries und Touches ist, dann muss ich sagen, drafte ich nicht ihn in Runde 4, wenn ich Charbonnet in Runde 9 haben kann, ne, wenn ich
Ja.
vom Seattle Backfield was haben will. Und
Ja.
deswegen Walker für mich einfach jemand, der nicht anfassen würde.
Ja. Gerade auch, das finde ich halt ein totaler, also vielleicht auch mehr noch voll der Dynasty-Take so mit. Weil gerade wenn wir drauf gucken, wer ist so ein bisschen auch, wer ist ein potenzieller Dynasty-Bust? Wäre ja auch eine interessante Frage. Wer ist jetzt wirklich hoch bewertet? Und da würde ich jetzt auch nochmal einen anderen Namen reinschmeißen, der mir so in der Zeit. Justin Fields, ich weiß nicht, Justin Fields, Quarterback 8, Runde 1, 2, Turnpick, oftmals ein klarer Runde 1-Pick sogar. Na,
Nee.
na, ich hab echt, nee.
Ich glaube, aus Fantasy-Sicht wird er ein gutes Jahr haben. Ich glaube aber einfach auch, die Realität ist, wenn er NFL-wise ein scheiß Jahr hat und sein Passing nicht drastisch verbessert, dann kann es halt sein, dass die Bears ihn ersetzen. Und dann bist du halt, hast du halt sehr viel Value in einem Spieler, der dann vielleicht irgendwann nicht mehr der Start ist, ne? Das ist, glaube ich, das Risiko. Ja. Und wir wissen auch, wie schnell so ein Value vom Spieler halt fallen kann. Und da würde ich, also Justin Fields zum aktuellen Preis würde ich auf jeden Fall auch verscherbeln, nicht bei dir. Ich habe auch, also ich habe auch keinen Fields-Share mehr, weil manche habe ich einfach zu günstig verkauft, aber manche auch die habe ich auch teuer verkauft und will auch keinen wieder haben. Also würde ich auch nicht draften. Also Redraft okay,
ja, es ist
aber
wirklich,
nicht Dynasty.
Ja, also ich glaube, der einfache Move ist wahrscheinlich irgendwie der von Daniel, der von Justin Fields weg hin zu Daniel Jones irgendwie, der einen kleinen Teil davon kostet. Und auf der anderen Seite, vielleicht das noch dazu, sei dazu, der war letztes Jahr einfach der Quarterback 9 nach Points per Game. Ja. Klar, okay, vielleicht nicht in 6 Points per Passing, dann müsst ihr jetzt nochmal gucken, was er da war. Aber, und jetzt, also ich meine, da waren definitiv letztes Jahr die Waffen in New York schlechter. Die haben zwar jetzt irgendwie 17 Slot-Receiver, okay, die können alles nur über die Mitte machen, aber sie haben zumindest mal irgendwas, was besser ist als Darius Slayton. Und da kann es eigentlich für Daniel Jones im zweiten Jahr nur besser werden. Er muss nicht deswegen wieder Quarterback 9 oder besser nach Points per Game werden, aber overall sollte er nicht schlechter aussehen. Und warum, also will ich dann wirklich deutlich mehr investieren und in den anderen schlechten Passer, der ersetzt werden könnte, gehen mit Justin Fields?
Ja.
Schwierig.
Und ich hätte jetzt, um da nochmal auf die Bears einzugehen, halt, das wäre mein zweiter Bust, wäre halt DJ Moore.
Ja,
als dementsprechend, also ist halt bei dem Thema wirklich auch logische Schlussfolgerung. Aber DJ Moore in Runde 4 oder sowas, also kann ich mir nicht erklären. Also mich würde es halt echt nicht wundern, wenn Mike Evans DJ Moore outscoren würde. Also das ist halt so, wo ich sage, ja, vielleicht, ne, aber ich würde lieber halt einen Mike Evans für die Kosten aus Runde 7 draften, als einen Moore irgendwie in den Mid-Rounds 4, 5 oder sowas. Boah, nee, auf keinen Fall würde ich nicht.
Ja, also bin ich komplett eigentlich dabei. Ich glaube, dass das am Ende des Tages einfach, die Erwartungen sind nicht riesig bei DJ Moore, ich glaube, das ist klar, aber das ist so ein bisschen wie Drake London, Kyle Pitts, diese Offenses, die den Ball nicht oft werfen, aber trotzdem, wie du sagst, Runde 4, das ist einfach für mich, und so leid es mir tut, ich liebe DJ Moore nämlich, das wisst ihr alle, aber ich glaube nicht dran, dass er so ein gutes Jahr haben kann in der Offense. Deswegen, ja, auch hier für mich klarer Bust-Kandidat.
Ja, ich glaube halt einfach, wir haben ihn gesehen in Carolina, DJ Moore ist ein talentierter Receiver, aber er kann halt auch nicht, kann halt auch nicht aus Scheiße Gold machen. Und das ist eben, wir haben hier halt keinen besseren Pass, als er die letzten Jahre in Carolina gab. Also natürlich, letztes Jahr war ein Mess, so, das ist klar, das ist schon ein Upgrade, aber darüber hinaus, sag mal, Spieler, die da die Bälle geworfen haben, waren jetzt auch was Passing, sonderlich viel.
Ja, so ist es. Also braucht man auch gar nicht, ist Justin Fields denn ein besserer Passer als Sam Darnold? Würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Ja, nee, auf jeden Fall nicht deutlich, reicht
dann. Nee. Gut, dann haben wir noch eine kleine Abschlusskategorie, den Mikes in Motion Award quasi, Defensive Player of the Year, habe ich mir mal noch was notiert für alle, die ein bisschen IDP spielen. Hier haben wir ja auch ein paar Hörer dabei. Hast du hier jemanden, den du nennen willst oder nicht?
Also MVP.
Ich hätte auf jeden Fall einen Preis-Leistungs-MVP, den ich gern küren würde.
Okay, also dann gehe ich, okay, Preis-Leistung hätte ich auch einen im Kopf. Aber ich will gehen erstmal mit, du kannst ja da gleich anfangen. Ich würde dann den Real MVP defensiv sagen. Und ich glaube, ich gehe damit mit Micah Parsons, wird halt jetzt umgeformt zum Fulltime Edge. Und ich glaube, also der ist so schon ein Monstrum gewesen und auch ein allgemein Monstrum. Und ich glaube einfach, der wird einfach brutals abgehen. Die haben ja auch auf Cornerback noch aufgerüstet etc. Also ich glaube, der wird wieder gehen da.
Die Dallas Defense wird ekelhaft.
Ja.
Da bin ich mir. Würde mich auch nicht komplett wundern, wenn die Cowboys den Number One Seed der NFC sich sichern.
Ja, ist aber am Ende die Cowboys und dann wird es doch wieder.
Spätestens in den Playoffs ist es dann vorbei.
Die Cowboys sind auch so ein bisschen, die Cowboys sind auch so ein bisschen wie das Leverkusen der NFL. Also am Ende, man hat immer hohe Erwartungen, sie haben immer ein geiles Roster, aber am Ende dann erfüllen sie die Erwartungen dann doch nicht.
Ja, gut. Also zumindest mal in der Zeit, ja, war natürlich die kranke Dynasty Anfang der 90er. Also von dem her, sie haben eine erfolgreiche Historie zumindest. Das unterscheidet sie von Leverkusen.
Ja.
Aber ja, die Cowboys seit oder nach Troy Aikman und dem ganzen Superstar-Kader in der Zeit hatten sie auch einfach am meisten Geld, muss man sagen, in der ganzen Liga. Also die Cowboys seit Salary Cap sind das Leverkusen der NFL, oder?
Ja, irgendwie so.
Könnte man das schon auf den Punkt bringen, das stimmt. Guter Call natürlich, wenn man das so. Ich würde meinen Preis-Leistungsspieler gerne nennen, und zwar glaube ich, dass doch IDP-Ligen zumindest für alle, die Sleeper spielen, ich meine, das gehöre ich ja dazu, gehören wahrscheinlich auch viele unserer Hörer dazu. Linebacker sind die Spieler, die am Ende die Ligen doch irgendwie entscheiden. Gerade wenn man mit vielen IDP-Flexes spielt, dann doch wieder die Linebacker aufstellen. Das bringt mehr als die D-Liner. Und deswegen, ich gehe mit Denzel Perryman. Ich habe beim Mics in Motion Bowl mitgemacht auch und ärgere mich bis heute, dass ich zu lang gezockt habe, quasi um ihn zu draften. Am Ende ging er in Runde 24, kurz, ich glaube, zwei Picks vor mir weg oder so. Und der Typ ist ein Every-Down-Linebacker in Houston. Trash-Offense, die Defense wird viel am Feld stehen. Neben ihm Christian Harris, ich glaube nicht dran. Christian Kirksey haben sie gecuttet. Denzel Perryman ist jetzt wieder so dieser Linebacker, keiner, der besonders gut ist, keiner mit einem flashy Namen, keiner, der irgendwie in seiner Karriere durch krasse Tackle Efficiency geglänzt hat, aber der kann die NFL, der kann die Defense-Spieler, der kann Top, weiß ich nicht, 15 Spieler in Snaps für die Saison sein und wird deswegen einfach viele Tackles auflegen. Ja, ich glaube, Denzel Perryman wird echt ist der absolute Low-Budget Top-Linebacker, den ihr sucht.
Okay, Flo, dann gucken wir mal, was das wird mit der Mics in Motion-Karriere noch nebenbei. Also, gut, ich habe auch noch einen, und zwar gehe ich da aber mit einem Seahawk und muss ja die Fahne da auch noch mal ein bisschen hoch. Und ich gehe, wenn du einen günstigen Edge-Spieler suchst, dann gehe ich mit Uchenna Nwosu. Ist jetzt sicherlich nicht so ein Sleeper, ne? Aber ja, ist halt immer noch sehr, sehr günstig, ist bestimmt nicht preislich in der Top-Riege angesiedelt. Und
Nö.
wie gesagt, ist, glaube ich, jemand, auf den man auf jeden Fall guckt.
Ja. Ja, das ist ja Jenner Wosu. Ich muss gerade mal gucken, wann ging der Kollege hier. Ja, gut, immerhin Runde 13. Aber da gehen
Okay.
wirklich, also in dem Mics in Motion Bowl, aber da gehen wirklich viele, viele Edges vorher. Also sind wir hier im hinter einem Josh Allen zum Beispiel vor, Quinnen Williams ging davor. Also schon jetzt nicht niedrig, ist auch klar, aber er ist wirklich noch bezahlbar. Und ich glaube da vielleicht auch dazu, weil ich ihn gerade sehe, ich bin großer Josh Allen-Fan in den Jaguars. Ich glaube, dass da auch eine Saison reinkommen kann, wenn Trevon Walker einen kleinen Schritt macht, er da drüben ein bisschen Platz hat. Ich glaube, er ist der beste Edge-Rusher, den sie haben. Josh Allen wäre mein Pick wahrscheinlich so für den Overall Defense MVP, auch hier natürlich so ein bisschen mit dem Preis-Leistungs. Sonst muss man, glaube ich, mit Parsons oder Max Crosby.
Ja, Max Crosby, auch geiler feiere ich.
Ja.
Also die
Wie kann man als
Geschichte.
Edge Rusher irgendwie 90% der Snaps spielen? Das ist einfach so abartig.
Ja, und er ist einfach, die Geschichte ist geil irgendwie.
Ja.
Und er ist einfach auch ein cooler Typ, so gefühlt, also so, wie er sich gibt.
Ja.
Und ich glaube, bei Quarterback war er doch auch, also die Serie auf Netflix, wo sie gegen die
Ja,
Chiefs
ja.
spielen und wo er
Boah,
Mahomes die
Alter,
ganze Zeit
ja,
auf den
dieser
Sack geht.
Ficker.
So,
Ja.
das Original, so war ich früher beim Basketball, beim Fußball, habe ich früher alles gespielt, auch. Und genau, also war auch immer Verteidiger und immer so über die Härte eher gekommen. Und deswegen habe ich mich da auf jeden Fall extrem wiedergefunden.
Ja, das ist ja genau diese Grenze zum Unfairen, den anderen immer auf den Sack gehen,
Richtig.
immer provozieren. Gut, okay, er hat natürlich dann voll eingeschenkt bekommen dafür
Ja,
von
gut.
Patrick Mahomes. Das darfst du vielleicht nicht mit Patrick Mahomes machen.
Ja.
Machst du lieber mit, jetzt kann er es mit Jimmy G im Training machen, da passiert nicht viel.
Ja, das nee, aber auf jeden Fall ein cooler Spieler so.
Ja, absolut. Gut, okay, das war's mit den Awards von uns für dieses Jahr. Danke dir für deine Zeit. Ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder mit einer kleinen Reaction zu Woche 1. Wir freuen uns alle. Ich wünsche dir einen guten Auftakt auf jeden Fall in die Woche. Deinen Teams viel Erfolg, außer sollten wir irgendwo ein Matchup gegeneinander haben. Das kann sein, das weiß ich noch nicht.
Doch, wir haben in der JIT 3, wo ich im Rebuild bin und du, glaube ich, Contender, haben wir gleich ein Matchup. Also das sollte gut für dich ausgehen.
Du bist da im Rebuild. Ich habe irgendwie, heißt dein Team Champ Back in 24.
Ja, muss ich noch ändern auf...
Ach so, 24, okay, also wirklich so back in...
Ja,
okay.
Ja,
zwei Jahre Rebuild, ja, du hast letztes Jahr ja eingerissen, ja, okay. Ja, okay, fair enough. Ja, aber gut, das strahlt mich schon, Justin Herbert, Quinston, ja, okay, gut, der Kyle Pitts, Drake London,
ja,
wunderbar, da die High-Flying Atlanta Offense, ich denke, das sollte
relativ... Ja, Jugend vor,
da lass ich doch.
Meine Starting Running Backs werden sich irgendwo aus... einer Auswahl aus Zach Evans von den Rams und Jerome Ford von den Browns zusammensetzen.
Ja.
Vielleicht mal gucken. Vielleicht erlaube ich mir den Spaß und ich kaufe noch McKinnon ein. Damit ich dich
ärgere. Ja, genau. Mach das noch. Natürlich nicht. Mach das noch. Genau. Ja, ja. Vielleicht lasse ich da Josh Dobbs gleich starten.
Okay. Das wäre ein bisschen demütigend.
Ja. Das ist okay, gut, wunderbar. Dann schöne Woche dir, schöne Woche euch allen.
Ja.
Gutes erstes NFL-Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Viel Spaß beim Football.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.